Ich grüße euch herzlich. Große Worte haben wir gerade gesungen. Ich will ein Geschichtsschreiber sein, jemand, der Geschichte gestaltet. Das ist ein sehr großes Wort. Ich werde die Wahrheit der ganzen Menschheit sagen und ganz viel bewegen. Große Worte. Und das passt total zu unserem heutigen Thema, weil es wird spannend. Es geht heute um die Frage der Wahrheit und der Lüge. Es geht um die Gemeinde in Thyatira, eine der 7 Gemeinden, an die die Sendschreiben gehen. Es geht um sexuelle Ausschweifungen. Ist hier jemand unter 14, wo wir nicht drüber reden sollten? Es geht um etwas, das Johannes die Tiefen des Satans nennt. Es geht um Prüfung auf Herz und Nieren. Es geht darum, was Jesus zu all dem sagt. Es geht um den Kern der biblischen Botschaft. Heute, das ist das längste aller Sendschreiben. Sollte jemand eine Bibel haben, ist es jetzt der Zeitpunkt aufzuschlagen in Johannes 2, ab Vers 18. Solltet ihr die Bibel auf dem iPhone haben oder Smartphone, dann ist das auch okay. Und ich glaube wirklich, dass ihr die Bibel lest und nicht gerade bei WhatsApp irgendwie rumchattet. Ich lese das jetzt mal vor in der Version von das Buch von mir und mache schon gleich einige erklärende Kommentare, weil es sich so besser erschließt. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, diese Lesung mit Kommentaren, und dann gibt's meine üblichen 3 Punkte. Dem Engel der Gottesgemeinde, die sich in der Stadt Thyatira befindet, schreibe. Also Johannes soll dem Engel schreiben. Das Wort Engel steht hier wohl für den Leiter der Gemeinde. Also dem, der verantwortlich ist, der Gottesbote an diese Gemeinde ist. Dieses Wort Angelos heißt ja zugleich Engel als auch Bote. Jetzt kommt die Botschaft an diesen Engel der Gemeinde. Das sagt der, der Gottes Sohn ist. Er, dessen Auge wie ein Feuerstrahl und dessen Füße wie Erz sind, das im Feuerofen bis zum Glühen erhitzt wurde. Die 7 Sendschreiben nehmen ja jeweils einen Aspekt dieser ersten Vision, die wir in Offenbarung 1 sehen, von Jesus auf. Dort wird Jesus in seinem Lichtglanz, in seiner Macht dargestellt, mit verschiedensten Attributen. Ein Schwert geht aus seinem Mund, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und so weiter. Und bei den 7 Sendschreiben wird jeweils einer der Aspekte jetzt aufgenommen. In diesem Fall das mit den Augen wie ein Feuerstrahl und den Füßen wie glühendes Erz. Gemeint ist wahrscheinlich mit diesen Füßen wie glühendes Erz, dass Jesus als der Weltenherrscher und der Weltenlenker durch die Geschichte schreibt und ihm nicht schreitet, Entschuldigung, durch die Geschichte, durch die Weltgeschichte schreitet und dass ihm niemand und nichts widerstehen kann. Und mit den Augen wie ein Feuerflamme, das ist wie so ein Laser, kann man sich heute ganz gut vorstellen, damals vielleicht noch nicht, also der genau in die tiefen Schichten guckt. Ja, also wir sehen, wie aktuell die Bibel da ist. Also Jesus kann genau gucken und guckt tiefer, als denn das normale menschliche Auge es kann. Das ist eigentlich gesagt durch diese beiden Bilder. Jetzt wieder an den Text. Ich kenne deine Taten und deine Liebe und dein Vertrauen und deinen Einsatz und deine Ausdauer. Und ich weiß auch, dass du dich in letzter Zeit noch mehr für Gottes Sache eingesetzt hast als früher. Zuerst kommt also eine Anerkenntnis. Jesus hebt das hervor, was er in der Gemeinde zu loben hat, was er bestätigen will, was er unterstreichen will, die Anerkenntnis, das Lob für das, was die Gemeinde ist, ihre Liebe, ihr Vertrauen auf Gott, ihren Einsatz und auch ihre Ausdauer oder Geduld. Sie hat festgehalten, auch in schwierigen Zeiten, und wir wissen, dass die Christen damals durch schwierige Zeiten gingen, so wie es heute an vielen Stellen für die Christen ist. Auch in unserem Land, wie wir jetzt immer mehr hören, dass Christen, die unter den Flüchtlingen sind, teilweise deswegen angegriffen werden von Mitflüchtlingen, weil sie an ihrem Glauben an Jesus festhalten. Und jetzt kommt aber nach all dieser Anerkenntnis, die Jesus dieser Gemeinde in Thyatira gibt, ein Vorwurf. Und den müssen wir verstehen, um ihn richtig zu da müssen wir etwas deuten, weil das sind Worte, die sich für uns nicht sofort erschließen. Ich werfe dir vor, dass du der Frau Isabel Raum gewährst. Oder Isabel, wie immer man sie sprechen will. Sie nennt sich selbst Prophetin und verführt meine Diener dazu, dass sie sich der Unzucht oder der sexuellen Ausschweifung hingeben und dass sie Speisen verzehren, die den falschen Göttern geopfert sind. Für uns erstmal sehr, sehr schwer. Wer ist eigentlich Isabel? Was soll das? Wer ist diese Frau? Worum geht's hier eigentlich? Was ist das mit der Unzucht und was ist das mit diesen Speisen, die den Göttern geopfert sind? Die Isabel, das war ja die Frau des Königs Ahab. Das war eine Frau, die es versucht hat, den Glauben an Jahwe in Israel auszulöschen. Das hat sie dadurch getan, dass sie Hunderte von Propheten und Priestern Gottes hat umbringen lassen. Der Elia hat es überlebt und hat sich versteckt und wurde von Gott auf wunderbare Weise davor gerettet. Und dann gab es diesen großen Showdown am Berg Karmel, wo das Feuer vom Himmel fiel. Kennt ihr sicher aus eurer eigenen Bibellese oder noch aus der Kindergottesdienstzeit. Und diese Isabel, das war eine Frau, die wirklich radikal gegen das Volk Gottes stand, aber mittendrin war, weil sie ja die Königin des oder die Frau des Königs des israelitischen Volkes war, die Königin Ahabs. Sie hat überall Götzenopferaltäre angebracht. Wahrscheinlich ist hier natürlich in der Gemeinde in Thyatira läuft niemand rum mit dem Namen Isabel, also so ein Namensschild, ne? Ich bin die Isabel oder so, sondern das ist hier ein Symbol, ein Name, vielleicht noch nicht mal für eine Person, sondern möglicherweise auch für eine Strömung, für einen geistigen Einfluss, für eine Lehre, die eingebrochen ist in diese Gemeinde und die Leute letztlich wegbringen von Jesus und letztlich wegbringt von dem einfachen und direkten Vertrauen auf ihn und dem Ernstnehmen des Wortes Gottes. Ich habe ihr ja, so sagt dann Jesus weiter, eine Frist gegeben, dass sie umkehrt. Doch sie will nicht von ihrer Unzucht, von ihrem sexuellen falschen Wegen abkehren. Auch hier wieder, ich glaube, dass dieses Wort Unzucht, Porneia, wahrscheinlich eher eine geistliche Unzucht meint. Also, dass man sich einlässt mit Mächten und Gewalten, die gegen Gott stehen. Dass man im Herzen und im Denken und auch im Leben Raum gewährt, Einflüssen und sozusagen ja mit anderen Mächten und Gewalten, Philosophien, Ideologien ins Bett steigt. Wenn ich es jetzt mal so drastisch sagen darf. Mit dem Gott entgegengesetzten Geist. Das ist natürlich drastisch, diese beiden Bilder. Aber Jesus nimmt im Sendschreiben diese beiden Bilder, um aufzurütteln, um zu sagen, pass mal auf, guck doch mal, was da eigentlich passiert. Auf welchem Weg ihr eigentlich seid. Seid ihr noch auf dem klaren Kurs mit mir oder seid ihr schon längst von anderen Mächten und Gewalten infiziert und bestimmt? Beides, diese Unzucht und dieses Essen von Götzenopferfleisch, waren zwei der vier Dinge, die bei dem großen Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 als Regeln auch den Heidenchristen gegeben wurden. Sie sollten sich davon enthalten. Sie durften ihre eigene Kultur weiterleben. Sie mussten sich nicht beschneiden lassen. Sie mussten nicht Juden werden. Aber es gab so zwei, drei, vier, genauer gesagt, Regeln, an die sie sich halten sollten. Und diese beiden Dinge waren dabei. Jetzt kommt weiter das Wort von Jesus. Achte drauf, ich werde sie, nämlich die Isabel oder diese geistige Strömung oder was immer das jetzt genau ist, auf das Krankenbett werfen und die, die mit ihr Ehebruch begehen, in eine große Bedrängnis hineingeraten lassen, wenn sie nicht von ihren Taten umkehren. Bei dieser Krankheit auf dem Krankenbett ist möglicherweise auch eine symbolische Krankheit gemeint. Vielleicht gab es auch wirklich Personen, vielleicht gab es auch diese eine Person, die dort solch einen Einfluss durch Manipulation, durch Machtspielchen, durch Unklarheit, durch Unreinheit und was auch immer in Thyatira gewonnen hat. Wir wissen es ja nicht genau. Jesus kündigt auf jeden Fall ein Gericht an über diese Isabel, über diese und die Leute, die sich mit ihr, mit ihrem Geist eingelassen haben. Eine große Bedrängnis für sie und für die, die sich ihr angeschlossen haben. Und die, die ihr gefolgt sind, so sagt er, werde ich dem Tod ausliefern. Dadurch werden alle Gemeinden erkennen, dass ich der bin, der die innersten Beweggründe und das Herz der Menschen erforscht. Ja, ich werde jedem das geben, was ihm aufgrund seiner Taten zusteht. Die Gemeinden sollen also erkennen, dass Jesus der unbestechliche Richter ist. Alle sollen es erkennen. Jesus lässt sich nicht an der Nase herumführen. Er guckt genau drauf, was in seiner Kirche und seiner Gemeinde passiert. Er lässt es zwar eine Zeit lang vielleicht gewähren, aber irgendwann kommt ein Gericht, auch ein Gericht über die Gemeinde, was wir ja eigentlich so normalerweise in Predigten nicht sehr oft hören. Ja, wir sind ja aus Gnade gerettet und dann ist ja alles okay. Ich bin okay, du bist okay, alles, was wir machen, ist okay. Und wenn wir geistlich sind, ist es noch okayer und wir sind ja eigentlich so toll und wir haben den Heiligen Geist. Und was will uns da irgendjemand noch, geschweige denn ein Gericht Gottes? Das gibt's ja wohl höchstens für die anderen. Ja. Doch die Bibel lehrt immer wieder, das Gericht Gottes fängt auch bei seiner Gemeinde an. Und die Frage an uns und was mich auch bewegt hat in den letzten Tagen, Wochen ist in Deutschland, und damit meine ich jetzt nicht den CT als einen Teil einer Ortsgemeinde hier in Marburg, sondern ich meine die gesamte deutsche Gemeinde, die Kirche, wo können wir Gerichtshandeln Gottes vielleicht erkennen? In diesen Tagen fängt Pro Christ an vielen Orten, 120 Orte in Deutschland werden Pro Christ Verkündigungen sein. Henrik Ärmlich ist der Erste, der angefangen hat, vorgestern geht schon los, der macht 5 Evangelisationen. Guido macht eine, Elke macht eine, ich mach 2, eine in Serbien, eine in Altensteig und viele, viele, 180 bis 100 verschiedene Predigerinnen und Prediger werden an vielen Orten in Deutschland sein. Wir merken aber, wie schwer es ist, Menschen zum Glauben überhaupt zu interessieren. Wir merken auf der anderen Seite, welch ein Hunger nach Wort Gottes, nach Liebe Gottes bei den Neueinwanderern, bei den Flüchtlingen ist. Wie aber unsere Kernbevölkerung abgehärtet ist, bis in kirchliche Kreise hinein, dass wir irgendwie diesen Ruf zum Glauben und diesen Ruf zu Jesus nicht mehr wahrhaben wollen. Und dass wir auch als Gemeinden oft deshalb vor dem Thema Evangelisation uns scheuen, weil wir sagen, die Leute wollen das ja sowieso nicht hören. Das ist ja sowieso so frustig, ja, sich dann nochmal aufzumachen und nochmal anzufangen. Und ich frage mich, kann es auch ein Gerichtshandeln Gottes sein, über uns hier im Westen, in unserem Reichtum, in unserer Selbstgefälligkeit, in unserer Arroganz, auch Gott gegenüber, in unserem Hochmut Gott gegenüber, dass wir merken, die Aufbrüche geschehen woanders. Die geschehen in Afrika und die geschehen in Südamerika und in Asien. Ja, sie geschehen sogar im Herzen der islamischen Welt. Aber bei uns ist es so schwierig. Kann hier auch ein Gerichtshandeln Gottes sein? Ich weiß es nicht, das sind Fragen. Nehmt es als Fragen, nehmt es nicht als Festlegungen. Euch und den anderen, die ihr in Thyatira lebt, denen, die sich dieser Lehre, also wir merken, bei der Isabel geht es um eine Lehre, angeschlossen haben und die deshalb auch nicht die sogenannten Tiefen des Satans erforscht haben, sage ich, euch lege ich keine weitere Last auf. Sehr interessant. Keiner weiß genau, was diese Tiefen des Satans wohl waren. Ob das irgendwie so eine Art okkulte, gnostische Strömung war, ob das irgendwie eine Lehre war, dass man sagt, man muss erstmal in die Tiefen des Satans eingestiegen sein, um dann die Höhen der Gnade zu erkennen. Oder was da genau gemeint ist, das weiß kein Mensch so ganz genau. Also die Aussage, jeder hat eine Theorie, aber keiner weiß es genau. Ja? Aber irgendwie haben die da was gemacht, wo man sagen würde, besser Finger weg. Ja, hört sich nicht gesund an, würde ich jetzt mal sagen. Ja, die Tiefen des Satans, würde ich mal sagen, okay. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt hier mit Computerspiele gemeint sind, obwohl die natürlich auch nicht, manche auch nicht ganz ohne sind. Vielleicht waren das so eine Mischung aus Mysterien, Kulten und okkulten Dinge, die in die Gemeinde eingegriffen waren. Vielleicht waren es Manipulationen, ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt auf jeden Fall, euch, die euch davon ferngehalten haben, ich lege euch keine andere Last auf. Weil es geht ja nicht um Lasten, sondern es geht darum, dass wir in der Gnade leben. Dass wir im Vertrauen zu Jesus leben. Nur das ist wichtig. Haltet fest an dem, was ihr habt, bis ich komme. Dem, der als Sieger ins Ziel einläuft und der bis zum Ende so handelt, wie es mir entspricht, dem werde ich die Macht über die Völker geben. Mit dem eisernen Stock wird er sie weiden wie ein Hirte und die Tongefäße zerschmettern. Das ist die Vollmacht, die auch ich von meinem Vater übertragen bekommen habe. Ja, ich werde ihm den Morgenstern geben. Jesus hebt auf einmal die Christen in der Gemeinde in Thyatira sehr hoch. Er sagt, ihr kriegt das Gleiche, was ich auch kriege. Nämlich die Macht zu richten und zu herrschen. Den Morgenstern und das Zepter der Herrschaft. Er teilt seine Autorität zum Richten und zum Regieren mit seiner Gemeinde, mit denen, die ihm treu geblieben sind. Und dann das Wort, mit dem jedes dieser Sendschreiben endet. Wer Ohren hat zu hören, der soll auf das hören, was der Gottesgeist den Gemeinden sagt. Ich habe schon gesagt, dass die Lesung mit Erklärung wird ein bisschen länger, dann werden gleich die drei Punkte etwas kürzer. Also ein unglaublich starker Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt, ob ihr heute Morgen hier hingekommen seid und gesagt habt, endlich höre ich mal was, wo ich nicht einschlafe. Wer sonst immer, wenn Roland predigt, schlafe ich ein, weil er immer so die netten Sachen sagt. Wir merken irgendwie diese Botschaft, die lässt uns nicht in Ruhe. Da ist irgendwas dran, wo wir uns auch ein bisschen gegen sträuben. Es ist eine Botschaft, die zupackt. Ich glaube, auch in Thyatira waren die nicht nur so begeistert, als sie diesen Brief gekriegt haben. Besonders die, um die es ging. Es ist unglaublich angriffig. Und ich habe mich gefragt, darf ich das überhaupt im CT über sowas reden? Ich war neulich in einer Gemeinde, da wurde gesagt, man soll in der Predigt möglichst nur positive Aussagen machen. Ja? Man soll immer den Leuten sagen, du bist so super und Gott hat dich so wahnsinnig lieb. Stimmt ja alles, du bist ja super, ja? Und Gott hat dich auch wahnsinnig lieb. Da sage ich gar nichts gegen, ja? Aber darf man das? Dürfen wir das? Lassen wir Kritik an uns ran? Hier gibt es ja viele nicht so positive Aussagen. Warnungen, Verurteilungen, Grenzziehungen, sogar eine Gerichtsankündigung. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Und ich musste denken an dein Gespräch, was ich mit dem früheren Bischof Zippert geführt habe. Ich habe es schon hier und da mal erzählt. Der Bischof von Kuessen-Waldeck früher, der auch dem CT sehr zugetan war. Ich habe ihn wenige Tage vor seinem Sterben besucht. Und da sagte er zu mir, ich habe zu wenig über das Gericht Gottes gepredigt. Das erkenne ich jetzt. Das hat er dann auch noch im Hessischen Rundfunk in seinem letzten Interview gesagt, wenige Tage vor seinem Tod. Es war innerhalb von letzten 10 Tagen hatte ich ihn dort besucht und hatte auch dieses Interview gegeben. Ich habe zu wenig über das Gericht Gottes geredet. Gericht Gottes, ist das überhaupt noch ein Thema in unseren Gemeinden und in unserem Denken und in unserer Kirche? Worum geht es denn jetzt in dem Ganzen? Vielleicht habe ich euch schon längst abgehängt, dann tut's mir leid. Vielleicht habe ich euch aber auch noch. In diesem Brief um Jesus an seine Freunde, an diese Gemeinde in Thyatira, das ist eine nicht sehr große Stadt im Lykostal, könnt ihr alles googeln, brauche ich euch nicht zu erzählen. Da kommt Lydia auch her, die Purpurhändlerin. Da ist eben auch eine christliche Gemeinde entstanden. Was war das Problem? Ich habe 3 kurze Punkte. Erstens, fremdes Feuer auf Gottes Altar. Hier sehen wir eine Situation, wo Göttliches und Wiedergöttliches vermischt wird. Das ist immer das Kennzeichen von Irrlehren, von Heresien, von Sekten. Wahrheit und Unwahrheit sind zusammen. Und man kriegt das oft nicht genau auseinander. Mein Onkel, Bruder meines Vaters, ist in solch eine Sekte hineingeraten. Er war in diese Moon-Kirche gekommen, Vereinigungskirche. Und er hat viel von Jesus geredet, hat versucht, uns als Familie damals da auch reinzuziehen. Ältere kennen vielleicht auch den Namen. Heute spielt sie jedenfalls in Deutschland keine große Rolle mehr. War aber mal irgendwann in aller Munde. Sie redeten von Jesus, aber es war ein völlig anderer Jesus. Die Verfremdung, die Verwässerung, die Vermischung der Botschaft der Bibel mit fernöstlichen, schamanistischen und buddhistischen und ja, naturreligiösen Dingen war ein Problem. Das passiert immer wieder in der Kirchengeschichte, dass auf den Altar Gottes fremdes Feuer geworfen werden soll. Damals, zur Zeit der Sendschreiben, war es der Gnostizismus, die Mysterienkulte, Zauberei, was das alles ist, dazu reicht die Zeit jetzt nicht. Dafür steht, so glaube ich, Isabel. Dafür stehen diese Begriffe wie Unzucht und Götzen. Dieses fremde Feuer auf Gottes Altar kann so krass sein, dass man es schnell sieht. Es kann aber auch sehr schleichend sich ausbreiten. Es kann passieren, dass eine Gemeinde hineingesogen wird in Dinge und Anschauen, Praktiken, die nicht zu Gottes Wesen passen. In Afrika und auch in Südamerika ist das Wohlstandsevangelium sehr verbreitet. Da wird gesagt, wenn du so und so viel Geld gibst und wenn du das und das machst, dann wird Gott dich segnen und dein Segen wird sich in einem Rolls-Royce ausdrücken. Und du kriegst dann noch das und das und das. Natürlich segnet Gott, das ist die Wahrheit. Aber er segnet nicht immer so, wie wir es wollen und auch nicht immer, dass wir materiell reich werden. Gut, wir im Westen haben gut reden über die Leute, das muss man auch dazu sagen. Aber wir merken da bei diesem Wohlstandsevangelium ist eine Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit. Gott und Geld. Bei uns hier in Europa, in Deutschland, ist es vielleicht was anderes. Ein Nachsingen der Themen, die der Zeitgeist vorgibt. Unsere Botschaft als Christen wird unkenntlich, weil sie sich kaum noch unterscheidet von dem, was sowieso alle immer sagen und meinen. Du kannst die Tagesschau anschalten und Kommentar zur Tagesschau oder du kannst das Wort zur Sonntags anschalten und es ist fast dasselbe. Da wunderst du dich. Wo ist denn jetzt eigentlich noch das Besondere, das Christliche? Wo ist denn jetzt eigentlich die Botschaft, das Andere, das Prophetische? Wo ist das Hineinreden Gottes in die Situation? Und ich denke, für uns im Westen, die wir ja auch sehr leidensscheu sind und harmoniesüchtig, die wir doch eher genussorientiert und so sind, ist dann die Warnung, wenn die Leute immer applaudieren zu dem, was wir tun und sagen, dann ist Vorsicht geboten. Wenn wir es endlich geschafft haben, als Christen nicht mehr anzuecken, weil wir den Namen Jesus nicht mehr so deutlich nennen und weil wir sozusagen alles so stromlinienförmig machen, dass alle sagen, ach was so toll, die christlichen Werte, ja, das ist ja auch irgendwie wichtig und schön, dass du noch die Flagge dafür hochhältst. Aber das ist dann so alles, was noch vom Christlichen übrig bleibt. Dann, wenn alle nicken und wir endlich akzeptiert sind, ist genauso Vorsicht geboten. Im Dritten Reich folgten halt große Teile der evangelischen Kirche dem damals nationalistischen Zeitgeist. Die Versuchung dazu war und ist natürlich riesengroß. Wer will denn immer schon der Außenseiter sein? Wir wollen ja auch nicht immer als Spielverderber dastehen als Christen, ist doch klar. Die Frage deswegen, die ich stelle, ist, wo sind wir heute gefährdet, geistlichen Ehebruch zu begehen, fremdes Feuer auf Gottes Altar zu legen. Gott lässt es gewähren eine Zeit lang, so sagt dieses Sendschreiben, aber irgendwann antwortet er. Und wenn wir nicht das reinigende Feuer zugelassen haben, dann kann es auch das Feuer des Gerichtes sein. Fremdes Feuer gehört nicht auf Gottes Altar. Das zweite ist die Ermutigung zum Durchhalten. Das ist ja der eigentliche Sinn der Sendschreiben. Ermutigung und Zuspruch für die, die durchhalten, die nicht mitmachen beim Trend, der von der angeblichen Prophetin Isabel angeführt wird. Ich muss sagen, das Neue Testament hat nichts gegen Propheten oder Prophetinnen, hat auch nichts gegen Frauen in Leitungspositionen. Bitte nicht, dass jemand das jetzt so hört. Aha, wir wussten, das ganze Problem ist, weil es eine Frau war. Ja, sonst hätten wir das Problem nicht. Ne? Darum geht es nicht. An anderen Fällen ist der Bileam genannt, ist genauso fieser Möpf wie diese Isabel. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, um das Prinzip, dass man gegen Gottes Sache steht. Und hier ist also die Ermutigung, sich nicht manipulieren zu lassen, bei dem zu bleiben, was wir von Jesus gelernt haben. Haltet fest, keine weitere Last außer den 10 Geboten und außer dem, was ich schon gesagt hatte, keine Opferung für heidnische Götter, kein Blutvergießen, also töten, kein Verzehr von Fleisch, in dem noch Blut ist, von sexuellen Fehlfallen. Alles Dinge, die damals im Apostelgeschichte-Konzil festgelegt wurden. Ich hatte jetzt eigentlich, aber ich mach's nicht mehr, einen Hinweis auf Zeit zum Aufstehen. Diese Aktion, die ich mitinitiiert habe, wo wir 12 Leute waren. Ihr habt es vielleicht hier und da gelesen, könnt es auch im Internet sehen, wo wir 7 Thesen formuliert haben als Positionen und als Markierung, was wir glauben, wo wir als Christen gegen den Zeitgeist stehen müssen. Ich freue mich sehr, dass etwa 20.000 Leute sich diesem Aufruf angeschlossen haben. Es sind keine 200.000. Wir haben es auch nicht gepusht. Aber es ist auch kein Appell, geht und marschiert Richtung Berlin oder Wittenberg oder irgendwie sowas. Es ist einfach ein innerer Selbstverpflichtung. Ich will an diesen Stellen sein. Die Zentralität von Jesus, die Autorität der Bibel und so weiter. Ich freue mich sehr, dass einer dieser 12 Leute, die mit in diesem Initiatorenkreis sind, Carsten Renzing, vor wenigen Wochen zum Bischof der Sächsischen Landeskirche gewählt worden ist. Das ist sehr, sehr schön, dass wir merken, Menschen, die eine Position haben, die sozusagen noch feststeht auf dem, wo wir eben nach unserem Maßstab und nach unserem Wissen, wir haben ja alle nur Stückwerkerkenntnis, dass die auch in die Mitte der Kirche gerufen werden. Letztens, also schaut mal, wenn ihr möchtet, bei Zeit zum Aufstehen. Das erste war das fremde Feuer, gehört nicht auf Gottes Altar. Das zweite eine Ermutigung zum Weitermachen und drittens eine großartige Zusage. Dem, der als Sieger ins Ziel läuft, der bis zum Ende so handelt, dem werde ich Macht über die Völker geben. Die Offenbarung ist ja das Buch des Sieges Gottes. Ich habe vor, irgendwann mal eine intensive Bibelzeit zu machen, wo man die Offenbarung mal intensiv liest. Weil ich glaube, manche haben da so irgendwie so apokalyptische Vorstellungen. Ich glaube, man muss die Offenbarung lesen wie ein Symbolbuch, um dann zu verstehen, was die innere Botschaft ist. Die innere Hauptbotschaft der Offenbarung ist, dass Jesus den Sieg hat über alles. Und deshalb ist es ein Ermutigungsbuch. Kein fremdes Feuer. Haltet durch, bleibt dran. Und die Zusage des Sieges. Am Ende bleibt also das Vertrauen. Das, was Jesus angefangen hat in Thyatira und in uns, das wird er auch zum Ziel bringen. Er stellt sich zu seiner Gemeinde, damals in Thyatira, aber auch hier in Marburg und überall in dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass du dich zu uns stellst in all unserer Schwachheit, dass du uns warnst, wo wir auf falsche Wege zu geraten drohen, dass du uns reinigst mit deinem Wort und dass du uns neu festmachst im Vertrauen auf dich. Dass du uns zusagst, dass wir mit dir Sieger sein dürfen, in Zeit und in Ewigkeit. Amen.